Fußball regiert, Fußballclubs, Fußballer, die sind einfach relevant, die Kids kaufen sich die Trikots, das ist so. Aber was sie extrem spannend finden, mittlerweile der Frauenfußball, wenn man das als eigene Kategorie sehen möchte, ist mittlerweile die zweitwichtigste Sportart auf der Zone, was die Nutzerzahlen anbelangt.
Welcome to the Next M Podcast.
Schön, dass du eingeschaltet hast. In dieser Episode freue ich mich, Haruka Gruber an Bord begrüßen zu dürfen. Er ist Senior Vice President Media bei The Zone und hatte seit dem Start von The Zone im Jahr 2016 verschiedene Führungspositionen inne und bringt umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Marketing und Markenpartnerschaften in der Dachregion mit. Und vor seiner Zeit bei The Zone war Haruka unter anderem Chefredakteur bei Spox.com und Executive Producer der preisgekrönten Dokumentation Being Mario Götze. Heute sprechen wir mit ihm über eine steile These, die er selbst mitgebracht hat, nämlich sichert der Sport die Zukunft des linearen Fernsehens. Ich bin gespannt. Haruka, willkommen zum Next M Podcast.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Erzähl uns, wie bist du zu dieser These gekommen?
Vielleicht ist das mehr eine Fragestellung als eine kontroverse These. Aber das ist natürlich ein Thema, das uns herumtreibt. Wenn man sieht, lineares TV bröckelt, vielleicht nicht ganz so schnell, wie wir immer wieder denken. Also die Nutzung vom klassischen TV ist immer noch sehr hoch, aber sie sinkt schrittweise, was, glaube ich, frappierend oder sehr signifikant ist. Einige Content-Grundgattungen verlieren an Bedeutung im Linearen. Bedeutet, traditionell gibt es immer 4 Kategorien. Es gibt fiktionale Inhalte, es gibt non-fiktionale Inhalte wie Topmodel oder Dschungelcamp. Dann gibt es Nachrichten, News und dann gibt es Sport. Diese 4 Kategorien haben eigentlich früher für die größten Quoten gesorgt. Mittlerweile ist das aber so, dass fiktionale Inhalte fast ausschließlich on-demand genutzt werden und dieser Umschwung bereits stattgefunden hat. Beim Non-Fiktionalen sehen wir da auch einen Umschwung. Sprich, als ich noch etwas jünger war und die erste Staffel Topmodels geguckt habe, da war ich dann doch immer sehr erpicht darauf, live die Siegerin zu sehen. Mittlerweile ist die Nutzung ja auch sehr ins on-demand hinübergewandert. Entsprechend bleiben als sehr starke Kategorien News und Sport, wobei News, so relevant es ist, nicht planbar ist. Es gibt Gott sei Dank nicht immer negative Nachrichten wie Ukraine oder ähnliches, aber solche Ereignisse führen zu einer hohen News-Nutzung, aber wenn nichts passiert, toi toi toi, dann ist die Nutzung auch entsprechend nicht so hoch. Daher, ja, die Fragestellung oder vielleicht sogar doch These, Sport ist einer der wichtigsten Kategorien, die planbar immer wieder Lagerfeuermomente im linearen TV dann sicherstellt.
Und sag mal, du bist ja tief in der Welt des Sports und der Medien verwurzelt. Was hat deine Leidenschaft für diese Branchen entfacht? Wie bist du da gelandet?
Tatsächlich meine Kindheit. Ich habe, bis ich 8 war, in Tokio gelebt. Mein Vater ist Deutscher, daher der Nachname Gruber. Meine Mutter ist Japanerin und hat sich beim Vornamen durchgesetzt. Und als ich 8 war, wollten meine Eltern oder mein Vater zurück nach Deutschland ziehen. Konnte kaum Deutsch. Vorort von Frankfurt, einer der wenigen asiatischen Familien dort. Und ich muss irgendeinen Weg finden, wie ich schnell Deutsch lernen kann und Freunde finde. Und entsprechend war das Einfachste. Ach, Fußball. Fußball ist spannend, Fußball interessiert sich jeder, man kann selbst spielen, man integriert sich und man lernt die Sprache ziemlich schnell. Von daher habe ich seit dem, ich glaube, 9. Lebensjahr habe ich ein Abonnement für den Sportbild und für den Kicker bekommen und habe dann so Deutsch gelernt und gleichzeitig auch eine sehr große Liebe für Medien grundsätzlich entwickelt.
Spannend, ach schön. Ja, Witze. Gibt es denn eine Sportart, die dich persönlich neben Fußball am meisten noch begeistert? Hast du noch mehr Hobbys?
Ja, Fußball ist vielleicht meine Ehefrau, so wie für jeden anderen, oder Ehemann. Basketball ist so meine nicht heimliche Geliebte. Also ich war lange als Journalist, hast du ja schon mal angedeutet, Fußball tätig, aber auch im Basketball. Bin die Generation Dirk Nowitzki, wo man dann sogar noch vor dem Internet noch Videotext die Ergebnisse aus den USA sich dann reingezogen hat am Fernseher. Und hab dann als Journalist auch 3-4 Jahre Boxen covern dürfen. Bedeutet, ich war bei großen Boxkämpfen, habe auch einige sehr kultige, teilweise etwas dubiose Boxpromoter kennenlernen dürfen, war mit ziemlich erfolgreichen Boxern nach den Kämpfen noch in welchen Clubs wurde ich dann eingeladen, war extrem spannend, weil wirklich Boxen so eine Grundessenz von Sport und Entertainment ist und wirklich eine andere Facette vom Sport gezeigt hat.
Ja, aber da kann ich immer nicht hingucken. Das ist immer ganz, da habe ich immer Angst, dass sie sich gegenseitig die Zähne rausschlagen. Was aber, ja auch manchmal so ist, ne?
Ist tatsächlich so. Und ich verstehe das, aber wenn man wirklich am Ring sitzt, es gibt eine gewisse Faszination. Und die früheren Gladiatorenspiele ist ja am Ende Fußball, ist am Ende Basketball. Aber beim Boxen ist halt diese Parallelen ja noch viel offensichtlicher. Und ich finde das schon faszinierend, auch wenn ich in meinem Leben noch nie geboxt habe.
Ja, spannend. Sag mal, angesichts dieser unzähligen Möglichkeiten, ne, die uns die heutige Medienwelt bietet, stellt sich für mich die Frage, wer sind denn die Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich noch klassisch vorm Bildschirm versammeln?
Wenn man ehrlich ist, hat sich da gar nicht so viel verändert.
Okay.
Es ist so, dass das Grundinteresse am Sport über alle Zielgruppen, alle Bevölkerungsschichten extrem hoch ist. Sicherlich die Art, wie man Sport konsumiert, ändert sich etwas. Die klassischen AGF-Auswertungen der Linie am Fernsehsender zeigt halt ein Durchschnittsalter von, ich möchte da jetzt nicht lügen, 57 bis 60 ungefähr. Wir als der Sohn sind jetzt ja auch bei der AGF angemeldet und da ist das Durchschnittsalter deutlich geringer, eher bei 36. Was ich sehr spannend und auch sehr vielversprechend finde, ist, dass aber auch die junge Generation immer noch sehr geduldig ist mit gutem Content. Bedeutet es nicht so, dass sie immer nur TikTok nutzen und kurzen Snackable-Content sehen möchten. Ich glaube, dass weiterhin guter Content auch auf Dauer angeschaut wird. Wenn man sich die Contents der Kollegen von Amazon oder von Netflix sich anschauen, da sind ja wirklich inhaltlich ganz, ganz tolle fiktionale Formate, die man sich da anschauen kann über mehrere Stunden, dass die junge Generation auch durchkonsumiert. Ja, und das ist auch im Sport auch so. Also die durchschnittliche Verweildauer bei Fußballspielen auf der Zone ist extrem hoch, über alle Zielgruppen hinweg, auch bei der Jüngeren. Was sich sicherlich verändert hat, ist, dass man parallel sein Handy in der Hand hat, anders als früher, und man tatsächlich dann bei TikTok was nachschaut oder vielleicht irgendwas googelt, einen Werbespot, den man gesehen hat, das man spannend findet. Es hat sich, die Mediennutzung wurde vielfältiger. Aber es wurde nicht kürzer und entsprechend ist die Sportnutzung, ganz grundsätzlich, oder auch die Entertainment-Nutzung, glaube ich, so hoch wie noch nie.
Und sag mal, wen wollt ihr explizit erreichen bei The Zone?
Per Natura ist Sport immer etwas männlicher. Ungefähr 75-80% der Nutzer von The Zone sind männlich. Entsprechend schneiden wir uns immer wieder in unsere eigenen Zielgruppen Fleisch. Aber andererseits glauben wir, dass auch schrittweise ein Shift einsetzt. Bedeutet, dass auch immer mehr Frauen sich für Sport interessieren. Und auch, dass das vielleicht ein bisschen ein Vorurteil ist, dass nur Männer tollen Sport anschauen möchten. In den USA sieht man ja die Entwicklung. Es gab jetzt die College-Basketballmeisterschaften mit einer Basketballerin namens Caitlin Clark. Ganz, ganz tolle Spielerin, inspirierend. Und diese College-Basketballspiele haben höhere Reichweiten erzielt als die männliche NBA. Ja, also wow. die männliche Basketballliga. In Japan zum Beispiel dann auch weibliche Sportlerinnen. Genauso populär wie männliche Sportler und die Zielgruppen sind viel diverser. Und wir glauben, dass Deutschland ein bisschen daherhängt, aber wir glauben, dass wir dennoch auf dem richtigen Weg sind. Deswegen haben wir ja in den Frauensport sehr stark investiert. Mhm. Wir haben neben der Männer-Fußball-Bundesliga und der Männer-Champions League im Fußball haben wir unter anderem auch die Frauen-Bundesliga und die Frauen-Champions League und sehen einen signifikanten Shift. Also diese Frauensportarten werden sehr paritätisch, ungefähr 50-50 nach den Geschlechtern angeschaut. Was uns schon zeigt, guter Frauensport ist relevant für alle, für Männer, aber eben auch für Frauen. Entsprechend glauben wir, dass Sport als Kategorie etwas größer wird, weil eben die Frauen dazukommen.
Ja, das ist eine sehr schöne Entwicklung. Du sag mal, früher versammelte das lineare Fernsehen ja die Menschen um ein symbolisches Lagerfeuer, ja, den Lagerfeuermoment. Und Sportereignisse haben natürlich einen ganz ähnlichen Effekt, eine ganz ähnliche verbindende Kraft. Worin liegt heute denn der Erfolg, beide Welten gemeinsam in die Zukunft zu führen? Wie verbindet man einmal das lineare Fernsehen sozusagen und diese Kraft der Sportereignisse?
Ich glaube, am Ende sind das Synonyme. The Zone ist eine Streaming-Plattform, vergleichbar zu Netflix oder Amazon von der Usability her. Wenn man es aber so sehen möchte, ist The Zone auch ein linearer Anbieter, weil ein Live-Spiel ist linear. Man schaltet zum gewissen Zeitpunkt ein und man bleibt drin für 90 Minuten, 2 Stunden. Entsprechend ist Sport große Sportereignisse sind immer Lagerfeuermomente. Und wir glauben, dass da eine große Schönheit darin besteht. Natürlich ist das toll, bei Netflix, aber auch bei der DAZN Dokus zu sehen, wann man möchte. Der eine ist ein Langschläfer und will mittags das anschauen. Der andere hat morgens ein bisschen mehr Zeit, weil die Kinder in der Schule sind. Oder der andere schaut sich am Wochenende an. Ist ganz, ganz toll. Und das würden wir nie wieder missen wollen. Aber es gibt auch eine Schönheit darin, sehr, sehr viele Leute, teilweise Millionen von Leuten, zum gleichen Zeitpunkt in einem gleichen emotionalen Setup zu erwischen. Die Vorfreude vom Spiel, die Freude beim Tor, dann nach dem Spiel Enttäuschung oder auch Freude, ne, weil die Mannschaft, die man bevorzugt gewonnen hat. Diese Lagerfeuermomente und dass man wirklich Leute zum gleichen Zeitpunkt in den gleichen Emotionen erreicht, das gab es früher, das bekannte Wetten-Das-Modell. Ja. Sport hat weiterhin die Funktion, daher am Ende synonym. Und ich glaube, in einer Gesellschaft, jetzt wird es vielleicht etwas pathetisch, aber in einer Gesellschaft, wo sehr, sehr viel Spaltung ist, wo sehr, sehr viele Nischeninteressen immer wieder aufeinanderprallen, sind, glaube ich, solche Lagerfeuermomente so wichtig wie noch nie.
Ja, ja. Einmal kurz zu eurer Unternehmensstrategie gesprochen. Der Erfolg von DAZN ist ja auch eng mit Sportrechten verknüpft, ne? Erzähl uns mehr darüber, warum gerade dieses Thema so entscheidend ist für euren Erfolg und wie ihr da vorgeht.
Also im Sport gibt es ja verschiedenste Content-Kategorien, wenn man es so sehen möchte. Es gibt das klassische Live-Recht, also das Live-Event, ein Fußballspiel, ein Basketballspiel. Dann gibt es Dokumentation, dann gibt es Interviews, es gibt auch Talkshows. Aber wenn man die gesamte Sportnutzung kumulieren würde, das ist von mir eher über den Daumen gepeilt, wird 90-95% des gesamten Sportkonsums wird mit Live-Events generiert. Bedeutet, wenn man keine Live-Rechte hat, dann wird man nicht skalierbar Zuschauer erreichen können. Daher ist die Akquise von Sportrechten essentiell. Ganz spannend vielleicht. Netflix geht einen etwas anderen Weg, das wir sehr interessiert verfolgen. Netflix hat ja sehr erfolgreiche Dokus auch im Sportbereich produziert, im Golf zum Beispiel, in der Formel 1, im Tennis und hat auf den Erfolg der Doku Live-Events erfunden. Zum Beispiel gab es ein Promi-Golf-Turnier, wo Formel-1-Fahrer mit prominenten Golfspielern zusammen ein Team gebildet haben und gegeneinander ein bisschen eine Spaßveranstaltung, ein Turnier organisiert haben, das Netflix live übertragen hat. Netflix ist ja da auch sehr diskret, was die Zahlen anbelangt, deswegen kann ich nicht beurteilen, ob das ein Erfolg war oder nicht. Aber zumindest ist es mal interessant, dass man mal das Rad anders herumdreht und sagt, von der Doku zum Live-Event und nicht andersherum. Aber de facto ist skalierbar jede Woche 2-3 Tage, wo du weißt, das sind großartige Spiele von FC Bayern, Dortmund, Eintracht Frankfurt, wie sie alle heißen, in der Champions League oder in der Bundesliga. Das ist schon das Brot- und Buttergeschäft und das geht nur, wenn man in der Sportrechteakquise aktiv ist.
Ja, ja. Ja, klar, sicher. Dann weiß man auch, ne, da habt ihr das Zuhause für diese Sportart und da kriegt man auch das, was man bekommen möchte.
Genau.
Ja, ich habe das Gefühl, weil du hast vorhin auch schon ganz am Anfang über die verschiedenen Kategorien gesprochen, ne? Ich habe das Gefühl, dass die Grenzen zwischen Sport, Unterhaltung und Info immer mehr verschwimmen. Mit Blick auf auch das Motto von NextM 2024, Navigating the Unknown, welche aktuellen Trends und Entwicklungen im Bereich des Sport-TVs faszinieren denn das Publikum heute? Also was fesselt die Menschen?
Ja, Deutschland ist schon ein Ausnahmeland. Da wird der Sport sehr ernst genommen. Aber man merkt jetzt schon, vielleicht auch bei der etwas jüngeren Zielgruppe, ach, vielleicht mit einer etwas lockeren, flockigeren Art, macht Sport vielleicht noch mehr Spaß. Da ist USA natürlich schon marktführend beim NFL Super Bowl, bei dem Endspiel des American Footballs. Das ist ja mehr Show als Sport.
Also ich kann mich da nur an diesen Kuss erinnern, ehrlich gesagt. Ne? Den Kuss von Taylor Swift.
Mit Travis Kelce.
Exakt.
Ja, ich kann mich sogar fast noch besser an das Bier-Ex von Taylor Swift
oder
erinnern.
Das,
beim Live-Spiel, was sehr beeindruckend war. Genau das. Also man nimmt nichts vom Sport weg, weil das Spiel an sich war toll. Und man reichert es aber an mit Entertainment-Elementen, die vielleicht auch mehr Zielgruppen erreicht. Vielleicht bist du jetzt gar nicht so interessiert daran, ob jetzt die Defensivformation taktisch toll eingestellt war. Aber allein dadurch, dass Taylor Swift da war, schaust du dir das Spiel an und sorgst für mehr Eyeballs, Augenbälle auf dem Sport an sich. Deswegen sehe ich da nichts Negatives drin. Natürlich darf man es nicht überziehen, speziell in Deutschland, was halt schon ein sehr, gar nicht negativ gemeint, tradierte Einstellung zum Sport hat, aber dieses Thema Sport meets Entertainment wird, glaube ich, immer relevanter. Netflix beispielsweise hat jetzt eine globale Partnerschaft mit der WWE, der Wrestling-Organisation, bekannt gegeben. Wrestling ist ja ein geskriptetes Ring-Event, also wirklich eine Mischung zwischen Hollywood und Sport. Und ich glaube, Netflix sieht sich dort und wir stehen als DAZN schon für den Sport an sich. Aber wir glauben, es schadet nicht, wenn etwas mehr Entertainment in den Sport reinkommt.
Ja, ja. kann denn Deutschland was von anderen Ländern lernen? Also weil du gerade sagtest, ne, Deutschen hängen so ein bisschen hinterher, Sport und Emotionen und auch Entertainment und so. Was sind denn so Aspekte, wo du sagst, das würdest du dir mehr in Deutschland wünschen?
Mehr Diversität auf verschiedensten Ebenen, wie ich vorher schon mal angedeutet, Diversität in Zielgruppen, dass man vielleicht nicht nur an den typischen Mann, der Fußball guckt, denkt beim Sport, sondern dass man vielleicht überlegt, wie kann man Stadion-Experiences, wie kann man TV-Experiences so kuratieren, dass Frauen, andere Zielgruppen das auch spannend finden. Mhm. In Japan zum Beispiel, das ist wirklich ein tolles Familienerlebnis, zum Fußball zu gehen. Da gibt's wirklich Parkplätze für Kinderwegen. So, dass man als Mutter, als Vater, ne, also die klassischen Probleme, wo tue ich den Kinderwagen hin, hoffentlich wird's nicht geklaut, passt er in die U-Bahn, das gibt's da nicht, weil das wirklich für Kinder ausgelegt ist. In den USA ist wirklich alles auf im positiven Sinne Konsum ausgelegt, dass jeder, der was essen möchte, wird da befriedigt. Es gibt nicht nur die Bratwurst, sondern da gibt's 10 verschiedene Gerichte, damit jeder sich da wohlfühlt. Deswegen Diversität der Zielgruppe relevant. Und auch wirklich Diversität, wie man Content aufbereitet, so eine etwas mehr Offenheit. Ne? Also es gibt schon viele kritische Stimmen in Deutschland, die sagen, boah, ich bin seit 20 Jahren der einzige NFL-Fan Deutschland und möchte nicht mit Taylor Swift penetriert werden und zähle jetzt immer mit, wie oft sie eingeblendet wurde, das ist doch doof. Mehr Leute, die mehr Sport gucken, ist per se, finde ich, toll. Und wenn das eben darüber geht, bei diverseren Content, mit etwas mehr unterhaltsamen Inhalten, sehe ich nichts Negatives drin.
Ja, absolut. Du sag mal, wo spielt denn die Musik im Sport-TV heute und morgen? Weil Fußball gilt ja so traditionell so als König aller Sportarten, aber wird der Ballsport auch in Zukunft noch auf dem Thron sitzen? Ich meine, ihr habt ja den Finger am Puls der Zeit. Was sagen eure Insights?
Also Männerfußball, wenn wir das mal diversifizieren oder differenzieren, Männerfußball ist immer noch der König. Mhm. Und das ist auch egal, ob Zielgruppe über 60, über 40, unter 18, Fußball regiert, Fußballclubs, Fußballer, die sind einfach relevant, die Kids kaufen sich die Trikots, das ist so. Aber was sie extrem spannend finden, mittlerweile der Frauenfußball, wenn man das als eigene Kategorie sehen möchte, ist mittlerweile die zweitwichtigste Sportart auf der Zone, was die Nutzerzahlen anbelangt. Wir haben ja eine Partnerschaft mit dem Free-TV-Sender DF1, das ist der Nachfolgesender von Servus-TV. Und da haben wir jetzt die Frauen-Champions-League-Spiele ohne deutsche Beteiligung, die sind leider schon ausgeschieden, haben wir übertragen live und hatte im Peak über 130.000 Zuschauer, was deutlich mehr ist als Männer-Handball, Männer-Basketball, Männer-Eishockey. Was tolle News sind und entsprechend, was uns auch überrascht ist, wie hoch das Interesse am Frauenfußball ist. Immer noch signifikant geringer als Männerfußball, aber dass man überhaupt Nummer 2 ist, finde ich toll. American Football natürlich ein Thema. Wir übertragen das seit unserem Launch 2016. Im Free-TV ist das ja gewechselt von den Kollegen von Pro7, Sat1 zu RTL. Das hat wahrscheinlich auch nochmal für einen kleinen Ruck gesorgt. Aber American Football ist dabei, wenn man Frauenfußball als einzige eigene Kategorie sehen möchte, sich als Nummer 3 zu etablieren. Mhm. Entsprechend, es bewegt sich was, aber die Klippe zum Männerfußball ist schon extrem groß und ob das jemals überbrückt wird, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt ein Ziel ist, aber ob es jemals überbrückt wird, weiß ich nicht. Deutschland ist in der Monokultur schon einzigartig. Ich kenne kein anderes Land, wo Fußball so dominiert. Frankreich gibt's Rugby, es gibt viele andere Sportarten.
Verteilt sich das mehr, ne? Auf verschiedene Sportarten, genau.
Also in fast allen Ländern ist Fußball die Nummer 1, aber der Gap zu Nummer 2, Nummer 3 Sportart ist in Deutschland schon am größten.
Interessant, ja. Mal schauen, ob das in Zukunft auch so bleibt, ne? Wir werden ja zum Glück auch immer diverser.
Total.
Du sag mal, wo spielt denn die Musik für Werbetreibende, sich in diesem emotionalen Umfeld präsentieren zu wollen? Habt ihr da auch ein paar innovative Ansätze anzubieten?
Wir versuchen es zumindest. Vielleicht ganz wichtig, wir glauben, dass klassische Media Placements, klassische Mid-Rolls, Werbespots extrem wirkungsvoll sind. Also wir glauben, dass vielleicht die Werbelängen in dem klassischen linearen TV mittlerweile doch sehr, sehr lang sind und eine gewisse Ermüdung stattfindet. Dadurch, dass wir ein Streaming-Anbieter sind und wir auch nicht einen zu hohen Ad-Load haben, haben wir sehr kurze Ad-Breaks oder deutlich kürzere. Was wir glauben, was die Wirkungsmächtigkeit von Werbespots erhöht, das ist am Ende Brot- und Buttergeschäft. Aber natürlich versuchen wir, qua dessen, dass wir ein Streaming-Anbieter sind, die technischen Möglichkeiten zu nutzen.
Ja.
Klassisches Free-TV ist ja ohne Rückkopplung. Ne? Man steckt ein Kabel rein und sieht das Programm, das war's. Aber dadurch, dass wir ein Streaming-Anbieter sind, können wir auch mit dem User interagieren. Wir haben einen neuen Feature gelauncht namens Fanzone. Bedeutet, ein DAZN-Nutzer sieht üblicherweise im Wohnzimmer ein Fußballspiel über der Zone, Big Screen, QR-Code eingeblendet. Wieder das Thema Handynutzung während des, Live-Events. Filmt den QR-Code ab und dann geht automatisch die Fanzone auf am Handy, wo man dann mit dem Moderator chatten kann, wo man Votings machen kann, wer war der Spieler des Spiels zum Beispiel, wo man zum Beispiel auch Quizzes machen kann, wo auch Brands integriert werden können. Wir hatten 2, 3 ganz, ganz tolle Cases gehabt, unter anderem in Fitness First, da ging es darum, wer ist der fitteste Spieler, wo halt auch die Brands entsprechend mit den Attributen, denen sie adoziert werden können, in der Fanzone interagieren können. Man kann da Memes integrieren von der Brand etc. Das ist ein großes Feature, was wir einbauen, nicht nur aus werbetreibender Sicht, sondern wirklich, um den User einen Mehrwert zu bieten. Was wir aber als einzigartige Möglichkeit sehen, weil es wirklich eine Second-Screen-Applikation ist, die in sich geschlossen ist mit der Live-Übertragung. Ein zweites großes Thema, was wir jetzt jüngst announced haben, ist, wir werden eine neue Fußballliga launchen namens Infinity League. Es geht darum, dass wir schon einen Switch sehen, dass junge Generationen sehr gerne TikTok, Insta etc. nutzen und gleichzeitig aber dennoch das Interesse an klassischen Fußballformaten groß ist. Wir glauben, dass es bisher noch kein Format gibt, der beide Interessen zusammenbringt. Der eine guckt gern TikTok und scrollt sich durch die kurzen Clips durch, schaut aber genauso gerne 90 Minuten ein Fußballspiel an. Wir glauben, dass wir beide zusammenbringen können und haben eben die Infinity League gegründet. Bedeutet, bei der ersten Edition Ende Mai werden unter anderem FC Bayern München und Borussia Dortmund teilnehmen. Plus mit Delay Sport, der reichweitenstärkste Amateurfußballverein in Berlin, mitgegründet von Elias Nährlich, einem der größten Streamer sogar weltweit. Und werden ein Hallenturnier organisieren, wo eben die Top-Clubs und Top-Influencer dabei sind, wo jede Mannschaft Männer aufstellt und Frauen. Und die Männer spielen gegen die Männer eine Halbzeit und die Frauen gegen die Frauen. Auf ein Ergebnis, das ist für uns Equal Play. Das können wir nicht in der Männerbundesliga einführen. Das ist ein eigener Wettbewerb, organisiert von der DFL. Wenn wir was selbst machen, können wir das so aufsetzen, wie wir es für richtig halten. Nämlich zum ersten Mal einen Fußballwettbewerb, der Männer und Frauen gleichberechtigt behandelt, ohne dass sie gegeneinander spielen müssen. Und darauf haben sich eben tolle Brands wie Bayern und Dortmund eingelassen. Finde die Idee ganz toll. Sprich, Clubs meets Creators, Männerfußball meets Frauenfußball. Und für uns auch ganz, ganz wichtig, Innovation. Sprich, wir werden unter anderem mit einem LED-Boden spielen, also ein Glasboden. Darunter ist ein riesen LED-Panel installiert. Das gab es in den USA schon bei der NBA, bei der Basketball-Assoziation, die das All-Star-Game drauf stattgefunden hat. Und wir werden da zum ersten Mal im Fußballbereich das umsetzen. Also die tollen Fußballer, Legenden, Content-Creator, die da mitspielen für ihre Clubs, die spielen da wirklich auf dem LED-Floor, das komplett visualisierbar ist und das wirklich das Spielerische in Vordergrund rückt mit neuen visuellen Elementen, aber auch für Brands eine tolle Möglichkeit bietet, integriert zu werden.
Hör mal, das ist ja bling bling. Nein, super. Nein, gar nicht, sondern ich stelle mir gerade das Spielfeld vor, auf dem dann alles da so. Und mir fällt gerade ein, wenn dann dieses LED-Spielfeld noch selber seinen Strom erzeugt, dadurch, dass die Menschen sich darauf bewegen, dann sind wir dann richtig cool unterwegs. Dann wird's richtig cool.
Total.
Spannend. Ja, meine Güte. Du sag mal, du hast ja schon gesagt, als Kind hast du dich natürlich auch so durch Fußball, ne, hast du dir Freundschaften aufgebaut und du hast eine ganz enge emotionale Bindung zum Fußball. Jetzt ist es ja so, du warst ja auch Executive Producer für die Dokumentation Being Mario Götze. Sag mal, das war ja dann auch ein Perfect Match mit euch. Ne? Hast du da noch für dich so eine Erfahrung irgendwie, wo du sagst, das war ein super Learning, als ich diesen Job gemacht habe?
Ich durfte tatsächlich dann noch weitere 2, 3 Dokumentationen mitproduzieren. Wäre schön, wenn ich mich nur darauf hätte fokussieren dürfen. Leider, in Anführungszeichen, habe ich noch einen weiteren alltäglichen Job und habe das ein bisschen nebenbei umgesetzt. Aber war immer ein Lebenstraum gewesen, sowas zu machen. Generell, egal mit wem man eine Dokumentation macht, das Tolle ist, am Ende geht's dann um den Menschen, um das Vertrauen. Wenn Sportler, die auch viel Enttäuschung erlebt haben in ihrer Karriere und vielleicht auch nicht immer gerecht behandelt wurden und vielleicht selbst nicht alles richtig gemacht haben, wenn die sich wirklich über 3 Monate, 6 Monate sich öffnen, ne, und sich wirklich so in die Hände von einem begeben, ne, sie kennen den Regisseur nicht, sie kennen den Drehbuchautor nicht, sie kennen die Musik nicht, wenn die sich dann tatsächlich dafür öffnen und wie offen die dafür sind, um ihre Seite der Geschichte zu erzählen, das finde ich wirklich toll, weil am Ende wollen Sportstars, egal wie viel Geld sie verdienen, egal wie viele Follower sie haben, sie wollen verstanden werden.
Ja.
Und da die Möglichkeit gehabt zu haben, mehrere Dokus zu produzieren, fand ich wirklich sehr, sehr befriedigend.
Ja, Schön, ja, spannend. Wollte ich unbedingt fragen, weil das ist liegt so nahe irgendwie, wenn man dann seine Leidenschaft auch zum Beruf macht, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil wir auch alle irgendwo einen Impact hinterlassen wollen und das geht irgendwie nicht, wenn die persönliche Energie da nicht stimmt, ne?
Total.
Und die kommt bei dir sehr gut rüber. Haruka, ich könnte wirklich noch länger mit dir reden, aber ich habe eine letzte Frage. Und wir haben so viel über The Zone und deine Perspektiven gelernt, aber was möchtest du den Werbetreibenden und MediaentscheiderInnen mitgeben, wenn du auch an das Motto Navigating the Unknown denkst?
Ich finde tatsächlich das Motto der NextM dieses Jahr wirklich toll. Jetzt nicht, weil ich freundlich zu euch sein möchte als die Organisatoren von der NextM, sondern einfach, weil ich mir ein bisschen mehr Optimismus wünschen würde. Ja, die Zeiten sind schwer, Budgets werden knapp, jeder kämpft um den Kuchen, der vermeintlich kleiner wird. Meine Sichtweise ist ein bisschen anders, vielleicht auch, weil ich gar nicht natürlich aus der Vermarktung komme, sondern mehr ein Redakteur bin. Es gab immer Content und es gab immer Werbung drumherum. Egal zu welcher Zeit, egal ob im Mittelalter, der Markt und drumherum gab es den, der Markt, es gab den Schausteller und drumherum hat jemand Äpfel verkauft. Es gab die Gladiatorenkämpfe, jetzt gibt's Fußball, es gibt tolle Entertainment-Formate. Es gab immer tollen Content, es gab immer tolle Werbung drumherum. Und das wird sich auch mittelfristig sich nicht ändern. Und entsprechend würde ich mir wünschen, trotz aller Dellen, die es teilweise gibt, wir machen einen ganz, ganz wichtigen Job, um die Leute dazu zu bringen, ja, in ihrem Alltag Eskapismus zu haben und entsprechend ja nicht zu ernst nehmen und gleichzeitig optimistisch bleiben.
Nicht zu ernst nehmen und gleichzeitig optimistisch bleiben. Besser hätten wir heute nicht enden können. Vielen, vielen Dank, Haruka Gruber, für deine Zeit und für deine Einblicke und die lebhafte Diskussion darüber, wie Sport das lineare Fernsehen nicht nur bereichert, sondern auch zukunftsfähig macht. Das war eine inspirierende Reise durch die Welt des Sports und der Medien, die unsere Kompassnadel für Navigating the Unknown feinjustiert hat. Danke dir, Haruka. Und habt ihr Lust auf weitere Insights, die die Werbe- und Marketingwelt bewegen? Dann stöbert in unseren bisherigen Episoden des NextM-Podcasts und seid natürlich auch sehr gerne bei unserer nächsten Folge wieder am Start. Abonniert unseren Podcast am besten gleich. Vielen Dank, dass ihr heute auch dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig. Wir hören uns. Ciao.